Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. In London und an anderen Orten im Vereinigten Königreich, da sind Hunderttausende für eine zweite Volksabstimmung über den Brexit auf die Straße gegangen. Dazu gleich mehr. In Syrien, da ist die letzte Bastion des IS gefallen. Wir berichten aus der Stadt Barghouz. Der Bericht von US-Sonderermittler Robert Mueller über möglichen russischen Einfluss auf das frühere Wahlkampfteam des Präsidenten ist fertig. Und in Berlin, da protestieren Tausende gegen die EU-Urheberrechtsreform. Und ab 18.40 Uhr im Hintergrund hier im Deutschlandfunk Bomben gegen Belgrad. Vor 20 Jahren begann der Kosovo-Krieg. Mit knapper Mehrheit haben die Briten vor fast 3 Jahren dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Das war Neuland für die Brüsseler Bürokratie, aber in 2-jähriger Verhandlung mit der britischen Regierung, da war der Scheidungsvertrag dann schließlich unter Dach und Fach. Als Datum war der 29. März 2019 bestimmt worden, also der kommende Freitag. Doch daraus wird ja nichts, wie wir wissen. Der Brexit ist abgesagt, er geht in die Verlängerung. Wenn er denn überhaupt kommt. Denn bereits 2-mal hat die Premierministerin dafür keine Mehrheit bekommen im Parlament. Und ein 3. Mal will sie es jetzt nicht mehr versuchen. Aber was dann? Brexit ohne Vertrag, Brexit absagen oder eine neue Volksabstimmung? In Großbritannien demonstrieren heute jedenfalls Brexit-Gegner genau dafür, nämlich noch einmal das Volk zu befragen. Die Teilnehmerzahl ging in die Hunderttausende. Christine Heuer war unter ihnen in London.
Isn't it fantastic?
Ist es nicht fantastisch, dass so viele von uns hier sind, um den Brexit zu stoppen, ruft ein Redner den Demonstranten zu. Hyde Park Corner, London, um die Mittagszeit. Die Straßen sind voller Menschen und immer mehr strömen dazu, aus den Tiefen der U-Bahn und den Reisebussen am Straßenrand. Europaflaggen überall, selbst die Hunde tragen blaue Halstücher mit gelben Sternen. Put it to the people steht auf den offiziellen Plakaten. Wir verlangen eine Volksentscheidung. Bollocks to Brexit. Brexit ist Schwachsinn auf zigtausenden Aufklebern. Die Menge ist fröhlich, optimistisch, aufgeräumt und sehr gemischt. Männer, Frauen, junge Alte, alles dazwischen aus allen Teilen Londons, Englands und des Königreichs. Warum sind sie alle heute hier? Wir sind an einem Punkt, wo es um die Zukunft unserer Kinder geht. Wir haben die Nase voll. Wir haben Angst vor dem, was vielleicht schon in wenigen Wochen passiert, dass die Medikamente ausgehen oder die Lebensmittel. Dafür haben die Leute vor 3 Jahren nicht gestimmt. Großbritannien verliert Jobs, die Standards sinken, die Wirtschaft bricht zusammen. Das ist total bescheuert. Überlasst es dem Volk, wir wollen abstimmen.
Put it to the people, give us another vote.
Aber wie stehen die Chancen auf ein zweites Referendum wirklich? Im Parlament gibt es dafür keine Mehrheit, allerdings auch für keinen anderen Plan. Heute ist bekannt geworden, dass Theresa May ihren Vertrag mit der EU wahrscheinlich auch nicht mehr zur Abstimmung stellt. Es wäre aussichtslos. Den No-Deal wollen die meisten Abgeordneten auch nicht, also könnte es in die Verlängerung gehen, in eine richtig lange Verlängerung sogar, inklusive Europawahl auf der Insel. Und darauf setzen die Demonstranten beim People's Vote March ihre Hoffnung. Alle Vorschläge sind im Moment ziemlich aussichtslos, aber irgendetwas muss ja passieren. Und ich hoffe, dass mehr und mehr Politiker einsehen, dass eine zweite Befragung gut wäre. Ich bin da optimistisch. Wenn die Bürger ihnen zeigen, was sie wollen, dann müssen die Politiker uns mehr Zeit geben. Das ist doch eine historische Entscheidung. Sie müssen uns einfach mehr Zeit geben. So sehen das auch die Redner bei der Kundgebung am Parlament in Westminster. Die Menge ist dorthin gezogen am Nachmittag. Die Organisatoren schätzen, dass mehr als 1 Million gekommen sind. Die Demonstration nimmt historische Ausmaße an. Nicola Sturgeon, die schottische Regierungschefin, spricht. Das Volk, sagt sie, sei nicht gehört worden beim ersten Mal.
Today we make our voices heard. And what our voices are saying loudly and clearly is this.
Wir sagen laut und klar dies, gebt die Entscheidung dem Volk zurück. Die Schotten denken wieder über ein Unabhängigkeitsreferendum nach. Nicola Sturgeons Stimme hat also Gewicht. Das gilt auch für Tom Watson von Labour. Gerade noch wollte er Theresa Mays Deal im Parlament zustimmen, wenn sie ein neues Referendum darüber verspricht. Nun erklärt er Mays Plan für erledigt, alle Kompromissversuche für gescheitert.
Well, have a look out of your window, Prime Minister. Open your curtains.
Schauen Sie mal aus dem Fenster, Premierministerin. Ziehen Sie die Vorhänge zurück. Schalten Sie den Fernseher ein. Schauen Sie sich diese großartige Menge heute an. Hier ist das Volk. Theresa May, Sie sprechen nicht für uns. Möglich, dass dies der Auftakt ist zu dem, was viele für nächste Woche erwarten, dass das Parlament die Kontrolle übernimmt, dass die Premierministerin vielleicht zurücktritt und dass es später vielleicht wirklich noch ein zweites Referendum geben kann.
1 Million Demonstranten in London für eine weitere Volksbefragung, soweit Christine Heuer. Der Islamische Staat nutzte das Internet wie kaum ein anderer, das schrieb US-Präsident Trump auf Twitter. Doch jetzt sei die Terrororganisation ernsthaft auf allen Ebenen geschlagen. Der US-Präsident spielt mit seinem Tweet auf den Fall der syrischen Stadt Barghouz an. Seit heute früh wird nicht mehr geschossen. Aber ist das das Ende des IS? Sabine Rossi berichtet nun aus Barghouz und sie hat dort erfahren, dass der Unterschied zwischen Kämpfer und Zivilist zu verschwimmen beginnt.
Eine Militärkapelle spielt auf. Die SDF, die syrischen demokratischen Streitkräfte und ihre Verbündeten feiern ihren Sieg auf einem Ölfeld im Osten Syriens, das als Stützpunkt für die Offensive auf Barghouz diente.
We congratulate the Syrian people and particularly the Syrian Democratic Forces.
William Roebuck, Gesandter der USA für die Anti-IS-Koalition, gratulierte seinen Partnern vor Ort. Die Befreiung von Barghouz sei ein Meilenstein, der jedoch einen hohen Preis gefordert habe.
We could not have achieved any of this without the unwavering commitment and unity of our coalition.
Wir hätten das nicht erreicht ohne die Standhaftigkeit und die Einheit unserer Anti-IS-Koalition und ohne die großen Opfer, die unsere syrischen Partner am Boden erbracht haben. Tausende haben ihr Leben verloren, während sie für ihre Heimat gekämpft und gleichzeitig die Heimat anderer geschützt haben.
Taking back their homeland and helping to protect coalition homelands at the same time.
Kurz zuvor hatten die SDF-Einheiten, die mehrheitlich aus kurdischen Kämpfern bestehen, ihre gelbe Flagge in Barghouz gehisst. Wochenlang hatten sie den zersiedelten Landstrich belagert, ihre Offensive immer wieder gestoppt, um Frauen und Kindern die Flucht zu ermöglichen. Mehr als 60.000 Menschen sollen Barghouz seit Dezember verlassen haben, gut die Hälfte Zivilisten. Das Gebiet ist unübersichtlich, hier ein paar Häuser, dort Felsvorsprünge, Höhlen und Tunnel, die der IS gegraben hat. Vom einstigen Kalifat ist nicht mehr übrig geblieben als Bombenkrater, ausgebrannte Autos, zerschossene Häuser, zerrissene Zelte. Noch am Morgen, so berichten Reporter, die vor Ort sind, seien Schüsse gefallen. Einige Dschihadisten halten sich versteckt, leisten noch immer Widerstand. So fordert SDF-Kommandeur Mathloum Kobani auf der Siegesfeier auch weiterhin die Hilfe der Verbündeten. Wir brauchen die Unterstützung, damit wir in eine neue Phase des Kampfs gegen die Dschihadisten eintreten können und die IS-Terrororganisation vollständig ausmerzen. Noch verfügt sie über Schläferzellen, die weiterhin eine große Gefahr darstellen für unsere Region und die Welt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass der IS bis zu 18.000 Kämpfer in Syrien und im Irak jederzeit aktivieren kann. Sie sind untergetaucht und terrorisieren die Bewohner, vor allem in ländlichen Gebieten, entführen Menschen, um Lösegeld zu erpressen und ermorden lokale Politiker. Mit der Befreiung von Barghouz stellt sich nun auch immer drängender die Frage, was aus den festgenommenen Dschihadisten und ihren Angehörigen wird. Im Flüchtlingslager Al-Hol im Nordosten Syriens harren mehr als 70.000 Menschen aus, unter ihnen rund 7.000 mit einem ausländischen Pass, auch Deutsche. Die Bundesregierung prüft, ob sie in Deutschland vor Gericht gestellt werden können. Noch halten die Kurden in Syrien die früheren IS-Kämpfer fest. Die Kapazitäten, ihnen einen Prozess zu machen und sie auf Dauer einzusperren, haben sie aber nicht.
IS in der syrischen Stadt Barghouz besiegt, soweit Sabine Rossi. Seit gestern Abend, es war kurz vor 11, da wissen wir, US-Sonderermittler Robert Mueller hat seine Arbeit beendet. 2 Jahre lang hat Mueller versucht, die russische Einflussnahme auf den Präsidentenwahlkampf 2016 zu ergründen und mit harten Fakten zu belegen. Dass es russischen Einfluss gab, ist unbestritten. Die Frage war ja, gab es eine direkte Verbindung zum Trump-Team? Einzelheiten aus Mueller's Bericht sind zwar noch nicht bekannt, so viel aber scheint sich abzuzeichnen. Ausgestanden ist die Sache noch nicht. Martin Ganselmeier mit Reaktionen aus der US-Hauptstadt.
US-Präsident Donald Trump verbringt das Wochenende in seinem Florida-Domizil Mar-a-Lago. Mit dabei sind seine Rechtsberater und sein Pressestab. Während Washington mit Spannung auf die Ergebnisse des Mueller-Berichts wartet, fuhr Trump auf seinen Golfplatz, ohne Kommentar für die wartenden Journalisten. Ebenfalls ungewöhnlich, seit Freitagabend hat Trump keine Twitter-Meldung mehr verschickt. Dennoch sei die Stimmung im Umfeld des Präsidenten sehr zuversichtlich, heißt es aus Mar-a-Lago. Denn ein wichtiges Ergebnis der Sonderermittlung wurde vorab bekannt. Robert Mueller wird keine weiteren Personen mehr anklagen. Eine gute Nachricht für Trump, seinen Sohn Donald Jr. und Schwiegersohn Jared Kushner. Trumps enger Vertrauter, der Fox News-Kommentator Sean Hannity, sieht Trump damit jetzt schon als Sieger. Die Untersuchung des Sonderermittlers war von Beginn an eine parteiische Hexenjagd. Mueller hat ein ganzes Anwaltsteam aus Obama- und Clinton-begeisterten Trump-Hassern und Geldgebern der Demokraten angeheuert.
Obama-loving, Trump-hating Democratic Donors.
Solche Siegesmeldungen seien voreilig, betonen die demokratischen Kongressabgeordneten. Sie wollen im Laufe des Tages über das weitere Vorgehen beraten. Sie befürchten, dass Justizminister William Barr in seiner Zusammenfassung für den Kongress wichtige Erkenntnisse des Sonderermittlers weglassen könnte. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderte Barr deshalb auf,
It's imperative for Mr. Barr.
Justizminister Barr muss unbedingt den vollen Bericht veröffentlichen und die zugrunde liegenden Dokumente und Erkenntnisse dem Kongress zur Verfügung stellen.
Documentation and findings to Congress.
Zusätzlich wollen zahlreiche Demokraten Sonderermittler Mueller im Kongress über seine Erkenntnisse befragen. Schließlich beschränke sich Mullers Bericht auf die eng fokussierten Fragen, ob es eine Zusammenarbeit zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gegeben habe und ob Trump als Präsident die Ermittlungen der Justiz behindert hat. Andere Gesetzesverstöße dürften nicht unter den Teppich gekehrt werden, sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal auf CNN.
There still may be
Mueller könnte weitere ernste Hinweise auf Fehlverhalten gefunden haben, die der Kongress und die Bürger sehen sollten. Die Öffentlichkeit hat das Recht, dies zu erfahren.
The public has a right to know.
Dennoch könnte ein eher unspektakulärer Mueller-Bericht Trump eher entlasten. Wenn die Demokraten im Kongress dann trotzdem in den kommenden Monaten Trumps Finanzgebaren durchleuchten wollen, seine Steuererklärungen und die Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar, dann könnte dies wie eine Hexenjagd wirken. In weiser Voraussicht hatte die Sprecherin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi vor voreiligen Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren gewarnt. Doch auch Trump und die Republikaner sollten nicht vorzeitig in Jubel ausbrechen, warnt der Rechtsexperte Alan Dershowitz im Sender Fox News.
Their report may also give a kind of roadmap.
Mullers Bericht könnte einen Fahrplan für weitere Untersuchungen liefern, für die demokratischen Abgeordneten oder die Staatsanwälte in New York. Dies ist nicht das Ende der ganzen Untersuchung. Und schon jetzt haben Mullers Ermittlungen mehrere Mitarbeiter aus Trumps Umfeld ins Gefängnis gebracht. Über 30 Verdächtige und 3 Firmen wurden angeklagt. 6 Mitarbeiter Trumps haben sich schuldig bekannt. Zahlreiche weitere Verfahren, die Mueller bewusst an die Staatsanwälte in New York ausgelagert hat, laufen weiter. Selbst wenn Mullers Bericht den Präsidenten entlasten sollte, Gerichtsverfahren und Untersuchungsausschüsse werden Trump noch lange begleiten.
Soweit Martin Ganselmeier. Die Seidenstraße erlebt gerade eine Renaissance. Allerdings ist das alles gar nicht romantisch, sondern von knallharten wirtschaftlichen Interessen geleitet. China erhofft sich mit Wirtschaftsverträgen und Investitionen eine wirtschaftliche Verquickung mit dem westlichen Wirtschaftsraum. In Europa wird das kritisch gesehen. Italien sieht das dagegen anders. Die Regierung in Rom hat mit Peking einen Rahmenvertrag geschlossen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und sogar der chinesische Staatspräsident war dafür angereist. Jörg Seiselberg berichtet.
Italien verspricht sich von der Vereinbarung chinesische Investitionen im eigenen Land, aber auch mehr Chancen für italienische Unternehmen in China. Im Rahmen der heutigen politischen Absichtserklärung zum sogenannten Seidenstraßenprojekt Chinas sind auch 10 verbindliche Wirtschaftsabkommen unterzeichnet worden. Italienische Firmen erhalten Aufträge in einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro, unter anderem für den Bau von Stahlfabriken in China, die Lieferung von Gasturbinen, aber auch für den Export von Landwirtschaftsprodukten wie Orangen und Schweinefleisch. Umgekehrt wird China unter anderem in die Häfen in Genua und Triest investieren. Mit dem Seidenstraßenprojekt will China neue Handels- und Verkehrswege zwischen den Kontinenten aufbauen. Kritiker befürchten, China wolle durch das Projekt seinen wirtschaftlichen, aber auch politischen Einfluss weltweit ausbauen. Italien ist das erste Land der 7 großen Wirtschaftsnationen G7, das sich auf das Seidenstraßenabkommen mit China einlässt. Nach der Unterzeichnung des Abkommens heute zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und dem italienischen Ministerpräsidenten Conte gab es keine weiteren öffentlichen Erklärungen. Italiens Staatspräsident Mattarella hatte gestern von Peking gefordert, das Abkommen dürfe keine Einbahnstraße sein. Außerdem verspricht er, Italien werde mit China auch einen Dialog über das Thema Menschenrechte suchen.
Jörg Seiselberg über die neue Seidenstraße. Die EU plant ja neue Regelungen zum Schutz von Urheberrechten. Autoren, Künstler und auch Verlage sollen besser davor geschützt werden, dass ihr geistiges Eigentum ohne anteilige Bezahlung von anderen genutzt wird. Denn in Zeiten von YouTube, Google, Instagram und anderer Plattformen, da lassen sich ja Mehrfachbewertungen von Werken nicht mehr so leicht kontrollieren. Und nach den EU-Vorstellungen sollen die Plattformen selbst dafür sorgen, dass keine geschützten Inhalte bei ihnen hochgeladen werden, beziehungsweise nur solche, die für die entsprechende Lizenzgebühr auch bezahlt wurde. Was für die einen Leistungsschutz bedeutet, das nennen die anderen Zensur. Die Angst um das freie Internet trieb heute in ganz Europa Menschen auf die Straßen.
Uns wurde großartiges Wetter geschickt. Die Götter sind mit uns. Die Götter wollen keine Upload-Filter.
Und die Menschen, die sich hier versammelt haben, wollen auch keine Upload-Filter. Es geht um die
EU-Urheberrechtsrichtlinie. Allein das Wort ist unaussprechlich und trotzdem stehen hier 15.000 Leute auf der Straße. Allein in Berlin.
Heizt Markus Reuter von netzpolitik.org die Stimmung gegen die Reform in Berlin an. Diese besagt unter anderem, dass kommerzielle Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube künftig vorher verhindern sollen, dass Nutzer Inhalte hochladen, für die sie keine Lizenz haben. Das wird ohne automatische Uploadfilter nicht gehen, befürchten nun die Kritiker und gehen auf die Straße. In 40 Städten in Deutschland wird heute protestiert, außerdem in skandinavischen Ländern Frankreich, Österreich und Osteuropa. In Berlin steht auf selbstgebastelten Pappschildern: Wer das Internet zensiert, hat am Volk vorbeiregiert. Wir sind das Netz. Stoppt die Zensur oder Uploadfilter? Nein, danke. Die meisten der weit über 10.000 Teilnehmer sind jung, die Mehrzahl männlich. Die Ängste sind oft diffus und nicht alle haben genau verstanden, um was es überhaupt geht.
Artikel 13 muss weg. Sonst gibt es kein YouTube mehr, kein Twitter. Und das brauche ich.
Da wir halt in unserer meisten Freizeit auch YouTube gucken so und da wir es auch oft zum Lernen benutzen und alles.
Bei mir ist Internet ein Bestandteil meines Lebens, weil du findest alles über Internet.
Wenn jetzt YouTube weg ist oder die anderen sozialen Medien, dann machen wir halt irgendwas anderes vielleicht. Also die Bürger klauen dann halt mehr, weil die halt langweilig ist und das bringt ja auch nichts.
Klauen im Netz, zum Beispiel das Herunterladen von Filmen, ist für viele der Versammelten hier dafür eher ein Kavaliersdelikt. Dass allerdings künftig Filter das Hochladen bestimmter Inhalte verhindern, hält Pascal Fouquet von Save the Internet für eine große Gefahr. Denn nicht immer gehe es darum, die Werke von anderen wie Komponisten, Autoren oder Fotografen zu missbrauchen.
Jegliches, alles, was hochgeladen wird, soll gescannt werden. Also wir haben zum Beispiel bei der Demo am 2. März hat ein YouTuber hier gestreamt und er hat einen Copyright-Strike gekriegt, weil im Hintergrund Musik gelaufen ist. Es ist einfach so, dass sich das Internet, so wie es gerade existiert, das konnte sich nur mit einem Grundsatz bilden, dass Plattformen nicht haftbar sind. Und dieser Grundsatz soll abgeschafft werden und deswegen ist es was ganz, ganz Gefährliches und das wird das Internet definitiv verändern.
Mit über 5 Millionen Unterstützern hat Save the Internet über change.org die bisher größte Online-Petition aller Zeiten gestartet. Bruno Kamm, der Anmelder der Berliner Demonstration, hofft mit diesen Unterschriften und den Protesten überall in Europa auf die Entscheidung in Brüssel noch Einfluss nehmen zu können.
Naja, natürlich ist das Ziel, gerade im Europäischen Parlament, bewusst zu machen, dass es ein unglaublich großes zivilgesellschaftliches Engagement gegen eine Urheberrechtsreform gibt. Wir brauchen eine Urheberrechtsreform, aber keine Urheberrechtsreform, die Verwertungsmodelle aus der Vergangenheit jetzt wieder fest verankert und dann sogar Upload-Filter in letzter Konsequenz installiert, die dann nur den großen Konzernen helfen wird, die die Möglichkeit haben, diese Strukturen zu nutzen.
Selbst wenn sich die EU für die neue Richtlinie entscheidet, muss Deutschland sie allerdings erst in nationales Recht umsetzen. Statt umfangreicher Uploadfilter sei dabei auch ein System möglich, bei dem die Plattformen Pauschallizenzen erwerben müssen, damit ihre Nutzer auch weiterhin geschützte Inhalte frei hochladen können, die Plattformen aber dann an die Urheber zahlen müssten. So die Befürworter der neuen Richtlinie. Dass das klappen könnte, glauben die heute in Berlin versammelten Menschen allerdings nicht.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt.
Proteste gegen die geplante Reform des Urheberrechts. Anja Nehls berichtete aus Berlin und dazu auch unser Kommentar hier um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. In Norwegen ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten. Mittlerweile ist eine Rettungsaktion angelaufen. Was bisher bekannt ist, weiß Carsten Schmiester.
Der Kapitän der Viking Sky hatte am späten Mittag einen Notruf abgesetzt und von Problemen mit dem Antrieb gesprochen. Das Schiff mit 1300 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord war laut Reederei auf dem Weg nach Stavanger im Süden Norwegens. Seit dem Ausfall zumindest einer Hauptmaschine treibt es nach Angaben norwegischer Medien aber keine 5 Kilometer vor der zentralen Westküste im gefürchteten Hustadvika Seegebiet und das bei denkbar schlechtem Wetter. Es herrscht schwerer Sturm, die Wellen sind bis zu 15 Meter hoch. Da das Schiff auf Riffe zu laufen droht, wird es evakuiert. Das Wetter macht dabei den Einsatz der Rettungsboote aber wohl unmöglich. Größere Schiffe, auch hochseetüchtige Schlepper, sind auf dem Weg zur Viking Sky, während derzeit Hubschrauber, Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord winschen und sie auf dem Festland absetzen. Für sie ist im nahen Hustad ein Notaufnahmezentrum eingerichtet worden. Bislang gibt es offenbar nur wenige Leichtverletzte, das sagen die Retter, die sich auf eine lange und vor allem gefährliche Evakuierung einstellen.
Der Wirbelsturm Idai hat in Mosambik Zerstörungen wie im Krieg hinterlassen. Weite Landstriche unter Wasser, Menschen auf Dächern und Bäumen, kein Essen, kein frisches Wasser, kein Strom. Internationale Hilfsorganisationen am Rand der Möglichkeiten. Leonie March berichtet.
Die humanitäre Hilfe läuft auf Hochtouren. Notunterkünfte werden gebaut, Kliniken repariert, Lebensmittelhilfen treffen im Hafen der fast komplett zerstörten mosambikanischen Stadt Beira ein. Andere Hilfsgüter am Flughafen. Von dort aus arbeiten die meisten Hilfsorganisationen, denn nur dort gibt es Strom und Internet.
There's a lack of fuel, so it's a very big issue, the lack of fuel.
Es mangelt auch an Treibstoffen, sagt Jens Pedersen von Ärzte ohne Grenzen. Das ist ein großes Problem mit Blick auf den Transport von Hilfsgütern, aber auch für die Notstromversorgung. Dazu kommt, dass die städtische Wasserversorgung schwer beschädigt wurde. Der Mangel an sauberem Trinkwasser und die damit verbundenen Krankheiten bereiten uns zunehmend Sorgen. Viele Gegenden im Hinterland sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Sie können nur mit Helikoptern oder Booten erreicht werden, was die Hilfe extrem erschwert. Rund 3000 Quadratkilometer sind überschwemmt. In den braunen Wassermassen schwimmen Leichen und Tierkadaver. Sanitäre Einrichtungen gibt es nicht. In ihrer Not trinken die Menschen verunreinigtes, stehendes Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb einen Notfallplan zur Bekämpfung von Malaria, Cholera und Typhus angekündigt. Von einer Entspannung kann im Katastrophengebiet mehr als eine Woche nach dem verheerenden Tropensturm Idai also weiterhin keine Rede sein.
In many respects, the relief operation is only just beginning.
In vielerlei Hinsicht beginnt die Hilfsoperation jetzt erst, sagt Gerald Burke vom Welternährungsprogramm. Und sie wird lange dauern. Wir versuchen nun erstmal, die in dem riesigen Gebiet zerstreuten, obdachlosen Hilfsbedürftigen zu zentralen Orten zu bringen. Dort können wir ihnen eine Unterkunft bieten, sie medizinisch, psychologisch und mit Nahrungsmitteln versorgen. Das alles ist wesentlich leichter, wenn die Menschen an einem Ort versammelt sind.
Rund
1,7 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen in dem Katastrophengebiet im Dreiländereck von Mosambik, Malawi und Simbabwe gelebt. Darunter viele Kleinbauern, die ohnehin schon von der Hand in den Mund gelebt hätten, betont Gerald Burke. Die ganze Region hat in den vergangenen Jahren unter einer Dürre gelitten. Deshalb waren die Lebensmittelvorräte schon vor dieser Katastrophe knapp. Viele Menschen sind chronisch mangelernährt. In Mosambik über 40% der Bevölkerung. Besonders betroffen sind Kleinkinder, Mütter und schwangere Frauen. Die Menschen werden noch über Monate unsere Hilfe benötigen. Wir tun alles, was wir können, um genügend Nahrungsmittel bereitzustellen. Alle Hilfsorganisationen haben ihre Einsätze nun ausgebaut und stellen sich auf eine langfristige Unterstützung der Krisenregion ein. Das gesamte Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer werden sie jedoch erst dann kennen, wenn das Wasser in den überschwemmten Gebieten weiter zurückgeht.
Leonie March berichtete aus Mosambik. 18 Uhr gleich 35 Minuten. Zeit für den Sport hier in den Informationen am Abend mit Astrid Ravul.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die steht morgen vor einer großen Bewährungsprobe. Im ersten Spiel der EM-Qualifikation gilt es für das umstrukturierte DFB-Team, sich gegen die Niederlande zu beweisen. Michael Augustin.
Joachim Löw ist zurückgekehrt an den Ort seiner größten Demütigung im vergangenen halben Jahr. Vor 5 Monaten verlor seine Mannschaft hier in der Nations League mit 0:3. Diese Niederlage gegen die Niederlande verschaffte dem Bundestrainer Klarheit. Ein Umbruch muss her. Und da ist er nun. Und gleich im zweiten Spiel trifft die verjüngte deutsche Mannschaft auf eines der stärksten Teams in Europa. Die Niederlande haben am Donnerstag in der EM-Qualifikation locker lässig mit 4:0 gegen Weißrussland gewonnen. Trotzdem sieht Löw seine Mannschaft mit dem Oranje Team auf Augenhöhe. Er wird seine Startelf im Vergleich zum Serbien-Spiel vermutlich auf 7 Positionen verändern. So werden unter anderem die 2014er Weltmeister Kroos und Ginter beginnen, ebenso der zuletzt starke Reus.
Das Tagesrennen von Mailand nach Sanremo gehört für die Radprofis zu den renommierten Frühjahrsklassikern. Die 110. Auflage heute gewann der Topfavorit aus Frankreich, berichtet Stefan Hauch.
Nach 291 Kilometern fuhr Julien Alaphilippe auf der Via Roma als erster über den Zielstrich. Im Sprint auf der Zielgeraden kam der Belgier Oliver Nasen auf Platz 2, Dritter Michal Kwiatkowski. John Degenkolb, der Sieger von 2015, war bis wenige Kilometer vor dem Finale in der Spitzengruppe mit dabei, hatte dann bei der Abfahrt technische Probleme und verfehlte damit eine Top-10-Platzierung. Die Entscheidung bei diesem längsten Klassiker fiel bei der Abfahrt vom letzten Anstieg des Rennens. Eine 10-köpfige Spitzengruppe konnte sich dort absetzen. Darin der spätere Sieger Alaphilippe, der auf den letzten 200 Metern das richtige Gefühl für einen erfolgreichen Sprint hatte.
Was für ein Pech für John Degenkolb. Technischer Defekt, das heißt Kette abgesprungen kurz vor dem Ziel, damit alle Chancen vorbei, erneut das Rennen zu gewinnen.
Bis zum Poggio, traumhaft. Wir sind echt Anschlag von unten bis oben gefahren und dann oben geht die Lücke auf. Aber selbst dann war eigentlich noch alles möglich, weil wir noch Leute mit zum Zufahren gehabt hätten und dann fällt mir in der Abfahrt die Kette runter und dann ja, war das Rennen gelaufen.
Die deutschen Skispringer sind im letzten Mannschaftswettbewerb der Saison noch einmal auf das Podest geflogen. Beim Skiflugfinale in Planica glänzte erneut Markus Eisenbichler. Und auch von den Damen gibt es erfolgreiche Meldungen. Martin Thiel.
Juliane Seifert ist beim Saisonendspurt nicht zu stoppen. Bei der Bluebird Tour in Russland feierte sie ihren 3. Weltcupsieg in Folge. Mit 95 Metern im ersten und tollen 97 Metern im zweiten Durchgang setzte sie sich damit vor Teamkameradin Katharina Althaus und der Japanerin Sara Takanashi durch. Bereits am Vormittag flogen die Männer im Teamwettbewerb in Planica. Aber auch ein Supersprung von Markus Eisenbichler reichte nicht aus, um das deutsche Team zum Sieg zu führen. Nach 227 Metern im ersten waren fantastische 246 Meter im zweiten Durchgang trotzdem zu wenig, um den starken Polen den Sieg noch streitig zu machen. Das Quartett Karl Geiger, Konstantin Schmid, Richard Freitag und Markus Eisenbichler wurde aber sehr guter Zweiter vor den Gastgebern aus Slowenien. Im Teamfliegen wartet Deutschland damit seit 19 Jahren auf einen Sieg.
Die deutschen Snowboarder Selina Jörg und Stefan Baumeister sind beim Weltcupfinale in Winterberg jeweils Zweite im Parallelslalom geworden. Die 31-jährige Sandhofenerin Jörg verpasste den Tagessieg im Duell mit der Schweizerin Patricia Kummer nur um eine Hundertstelsekunde. Der 25 Jahre alte Baumeister, der für den SC Eising Pang startet, wurde im Finallauf gegen den Österreicher Lukas Matthies disqualifiziert. Rang 2 bedeutete für den Deutschen aber den Erfolg im Kampf um die kleine Kristallkugel. Platz 2 ist beeindruckend, auch im Biathlon, die Verfolgungsrennen heute beim Weltcup-Finale in Oslo, fasst Philipp Weißkirch zusammen.
Und schon wieder hat sie es aufs Podium geschafft. Der Verfolger liegt, Denise Herrmann. Vor kurzem in Östersund wurde sie Weltmeisterin. Jetzt im sonnigen Oslo schnappte sie sich Platz 2 im Jagdrennen. Auch zum Ende des Winters ist die 30-Jährige richtig gut in Form, läuferisch aber auch am Schießstand. 2 Fehler waren bei schwierigen Bedingungen in Ordnung. Nur eine kam ohne Strafrunde durch. Anastasia Kuzmina, die Slowakin, die schon den Sprint für sich entschieden hatte, gewann das Rennen souverän und mit großem Vorsprung auf Herrmann. Im Verfolger der Männer gelang an Peiffer der Sprung aufs Treppchen. Mit einem Fehler kam er am Ende auf Rang 3. Der Sieg ging an Johannes Thingnes Bø. Es ist sein 15. in dieser Saison. Der Norweger hat damit einen neuen Rekord aufgestellt.
Und die deutschen Handballerinnen haben den zweiten Test gegen die Niederlande gewonnen, einen Tag nach der 26:29 Niederlage im niederländischen Groningen siegte das Team von Bundestrainer Heiner Gröner am Samstag, heute also mit 29:28 gegen den EM-Dritten. Und Clubchef Martin Kind hat sich bei der Mitgliederversammlung von Hannover 96 schonungslos über die sportliche und wirtschaftliche Situation der Fußball-Bundesliga-Mannschaft des Vereins geäußert. Gleich ab 19:10 in der Sendung Sport am Samstag schalten wir nach Niedersachsen zu unserem Korrespondenten nach Hannover. Der hat die Mitgliederversammlung der 96er verfolgt.
Danke, Astrid Rawohl, für den Sport in den Informationen am Abend. Das war's für heute. Schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.